Das Feuerzeug. Man räumte den Müll fort. Die kleine Autobahnraststätte direkt hinter der Grenze war voller Leute. Leute, die sich nicht kannten. Ein Mann am Tresen holte ein Feuerzeug aus seinem Mantel und zündete sich an der kleinen, flackernden Flamme seine Zigarette an. Der Mann hinter der hölzernen Theke stellte ein Bier vor ihn auf den Tisch und griff, während er mit der anderen Hand schon nach einem Geschirrtuch langte, nach den Münzen, die neben dem Bierdeckel mit einem leer getrunkenen Glas standen. Mit dem Tuch wischte er über den Tresen und hinterließ feuchte Ränder, während das Geld in der Kasse klimperte, Danke, und die Hand, die das Geld über den Tisch gezogen hatte, das leere Glas vom Tresen nahm und auf die Abtropffläche stellte. Es schepperte. Man rief sich Worte zu. »Ein Wiener Schnitzel mit Pommes. 3 Kaffee!« Während die Tür zur Küche hin und her schwang. »Die Rechnung für Tisch 3!« und unsichtbar angesprochene irgendwelche Tätigkeiten ausführten. »Jawohl, ich sage meinem Kollegen Bescheid.« Dann kamen die Dinge plötzlich von irgendwoher, das Essen aus der Küche, volle Tabletts mit Biergläsern, randvoll, überschwappend oder Abwischlappen in irgendwelchen Händen, wie sie über die Tische geschleift wurden, die auch dort feuchte Ränder hinterließen und verschwanden irgendwohin, das Essen kurzfristig am Tisch 3 oder 9 und dann die Gläser wieder ins Spülwasser glucksend, saugende Geräusche hinabziehend und die Lappen in die schmutzigen Taschen der Bedienung. »Hat jemand schon die 5 abgerechnet?« Menschen kamen und gingen. Stühle rückten. Man hörte das Reißen am Zigarettenautomaten, den frohlockenden Singsang eines Glücksspielautomaten. Dosenautomaten, das Schlagen der Klotür, Sohlengeräusche, Gläser zerklirren, Besteck, Geschirr, Mülleimerdeckel, Hundegebell, Tabletts, Husten, Radiostimmen, Zapfanlagen, Klospülungen, WC-Reiniger, Hände, Servietten, Aktentaschen, Feuerzeuge, Mayonnaise-Tüten, Lampen, Türen, Zigaretten, Niesen, Quatschen, Rempeln, Schiebetüren, Klofrauen, Gesichter mit Hüten. »Willst du noch einen Kaffee? Noch 2 Stunden. Bringst du mir? Bin gleich wieder...« »Wieso ich? Gib schon her. Ist kalt. Nee. Kann ich zahlen? Der Kaffee. 11,30 Mark. Entschuldigen Sie. Ja. Nein. Nein. Aha. Danke. Stimmt so. Ja. Danke. Ich sage Bescheid. Warum?« »Ja, warum eigentlich?« Von draußen hört man das Rauschen des Verkehrs. Große Lastkraftwagen, die mit langen Anhängern über die Straße donnern, Türen, die zugeschlagen werden und blechernd klirrend eine kleine mechanische Welt verschließen. Das Rauschen des vorbeiströmenden Verkehrs. Ein Atmen. Geräusche, Geräusche, Geräusche. Darunter eines, das kaum aufgefallen wäre, wenn es nicht irgendwie anders aus dem Rahmen gefallen wäre, wenn dabei nicht ein Stuhl hingefallen wäre, wären da nicht die Köpfe am Tresen gewesen, die plötzlich in eine Richtung starrten. Verwirrung, Ärger, Verachtung, auch Mitleid, während der Barmann seine Gläser spülte. Wenn da nicht eine Unregelmäßigkeit gewesen wäre, die ich sofort spürte, die alle spürten, auch wenn immer noch die Rufe aus der Küche, die Automaten, die Schritte im Flur, das Licht an der Decke, wurde es ruhiger. Ein wenig, dann mehr. Stille. Das maßlose Schweigen der Lebenden. Ein Mann lag am Boden. Das Geräusch war sein heftiges, unregelmäßiges Atmen. War er gefallen? War etwas passiert? Blicke. Leere. Schweigen. »Herrgott, die Pommes sind fertig!« Die Küchentür knallte auf. Jetzt in die Stille, nur das Radio blökte von irgendwoher aus dem Hintergrund, war das Knallen eine Explosion. Was vorher kaum einem aufgefallen sein konnte, entlud sich nun in die Stille. Ein Mann stürzte von seinem Stuhl am Tresen und seine Stimme rief nach einem Arzt, sicher. Ein Barhocker krachte zu Boden, sicher. Ein anderer Mann stieß vor Schreck sein Bierglas um und das Bier rann über den Tresen. Reflexhaft das Wischtuch, doch noch der Telefonhörer, während das Bier floss. Ein Mann suchte ein Taschentuch, ein zweiter bot seine Serviette an. Eine Frau zerrte ihre kleinen Kinder aus der Gaststätte und verschwand vor der Tür. 2 Herren erhoben sich und verschwanden plötzlich irgendwo. »Einen Krankenwagen! Ja, hören Sie!« In dem Tumult, der losbrach, war kaum noch etwas zu verstehen. »Bestimmt ein Herzanfall«, sagte ein Herr neben mir und verstummte, weil ihn seine Frau vorwurfsvoll anblickte. Mechanisch aß er weiter.
Wieder vorwurfsvolle Blicke. Vor dem Tresen hatte sich auf dem Fußboden eine Traube von Körpern gebildet. Langsam muss ich mich erhoben haben, um etwas zu sehen, über die Schulter der Männer zu blicken, die dort knieten. Etwas roch merkwürdig. Ich machte nur einen Schritt, das weiß ich genau, bis ich eine Hand auf meine Schulter legte. Aber ich wollte den Blick nicht losreißen, wollte sehen. Doch der sanfte Griff erhielt mich zurück. Ich spürte den deutlichen Impuls, mich zu bewegen, mich darauf zuzubewegen. Einen Augenblick lang sah ich ein Gesicht auf der Erde, und es war bleich wie der Boden. Stein, wie die Fliesen, die ich unter meinen Füßen zu spüren begann. Dann war es fort, verborgen hinter einer Schulter, hinter dem Rücken eines Mannes, hinter dem Rufen eines anderen, wo denn der Arzt blieb. Ich hatte mich immer gefragt, wie man einer Stimme anhören könne, wenn sie ängstlich wäre. In der Schule in einem Aufsatz hatte das gestanden, aber ich konnte es mir nicht vorstellen. Immerzu hatte ich versucht, vor dem Spiegel ein ängstliches Wort auszusprechen. Hatte mich gefragt, was das war, ein ängstliches Wort. Angst? Finster? Düster? Schaurig? Und ich versuchte, das auszusprechen. Es klang wie düster, es klang wie dunkel oder wie ängstlich, aber nicht anders als hoffentlich oder lebhaft. Doch jetzt hörte ich den Klang, bestimmt, ganz sicher. Und ich wusste, was in der Geschichte gemeint gewesen war. Es war wie ein Zittern in der Stimme, das ich nicht gekannt hatte. Drei Männer traten von draußen durch die Tür und die Männer am Tresen erhoben sich. Jetzt verbarg sich alles hinter den roten Jacken der Fremden. Aber ich wusste gar nicht, ob ich noch wissen wollte, was dort vor sich ging. Nachdem ich gehört hatte, was Angst war, wollte ich nicht wissen, ob ich sie auch sehen konnte. Vielmehr spürte ich deutlich die Wärme der Hand auf meiner Schulter und wie alles auf einmal auseinanderflog. Man brachte eine Bahre, man legte eine Gestalt darauf, die zugedeckt war. Und dann entfernte man sich. Die Männer vorm Tresen waren aufgestanden und gegangen. Das Bier war fortgewischt. »Dreimal Pommes mit Mayonnaise«, kam es aus der Küche. Eine Bedienung hob den Barhocker auf, auch den zweiten, den Namenlosen. Türen schlagen, Geldgeklimper, Gläser zerklirren. Der Mann steckte sein Taschentuch sauber wieder fort und trank das Glas aus. Ein zweiter starrte auf den Tresen. In diesem Blick konnte man es erkennen. Es war das Unsagbare, das Unbeschreibliche. Das blieb, als der Lärm wieder anhob, die Geräusche, das Klirren von Geschirr, das Besteck, die Zigarettenautomaten, das Geräusch, das ein Feuerzeug macht, wenn man das Gas entzündet. Mein Vater nahm mich bei der Hand, obwohl ich längst zu groß war, um mich von ihm durch das Leben schleifen zu lassen, aber ich folgte ihm willig, als hätte ich die Berührung gebraucht, um mich wieder bewegen zu können. Der Laden um uns schien unverändert. Schnell wechselnde Bilder, schnell wechselnde Gerüche. Der kleine Tumult des Daseins. Und dennoch, glaube ich, schien hinter all dem Gewirr und Geplapper ein unverborgenes, maßloses Schweigen zu liegen, das dem Menschen nur bewusst wird, wenn man sich auf etwas Einfaches, etwas Grundlegendes zu konzentrieren vermag, wie das regelmäßige Atmen eines Menschen. Trotzdem stelle ich mir heute ein anderes Geräusch vor, wenn ich mich an den Ort und die Geschehnisse von damals erinnere. Ich höre das Zischen des Gases, das unaufhaltsam leise aus einem Feuerzeug entweicht, bevor ich es anzünden würde.